Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smart Square-Chef Alexander Niemann.
Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Bei uns im Podcast geht es hier um Digitalisierung im Maschinenanlagenbau. Wir sprechen in erster Linie über die Erweiterung von Leistungsangeboten, um Dinge wie zusätzliche Softwarelösungen, Datendienste, ja und ganz allgemein alle Services, die irgendwie durch digitale Werkzeuge ermöglicht werden. Wenn man in dieser Richtung wirklich etwas bewegen will, dann geht es dabei letztlich auch immer um Eingriffe in die Organisation und auch die Steuerung des Geschäfts und vielleicht die Geschäftsmodelle. Und das sind Fragen, die mich nicht primär als Podcast-Host umtreiben, sondern mir vor allem als Chef eines Softwareentwicklungsunternehmens täglich begegnen. So zum Beispiel auch neulich in einem Workshop für die zukünftige After-Sales-Plattform bei der Kraft-Gruppe im ostwestfälischen Riedberg. Und Teil der Arbeitsgruppe seinerzeit war dort der geschäftsführende Gesellschafter von Kraft, Markus Hüllmann, der uns im freien Vortrag noch vor dem Workshop nachdrücklich den strategischen Rahmen für das Vorhaben formuliert hat, mit konkreten Zielen, Anforderungen und allem, was ich mir als Softwareentwickler als Input für ein erfolgreiches Projekt von der Geschäftsführung vorstelle. Das war so wunderbar rund und klar und gründlich und überlegt, dass ich nicht anders konnte, als ihn hier direkt in eine Podcast-Folge zu bitten und bin dankbar, dass er mich heute eingeladen hat, zu sich ins Büro, um zu sprechen. Herr Hüllmann, herzlich willkommen bei Maschinensprache und danke, dass Sie sich die Zeit für die Aufzeichnung nehmen.
Ja, Herr Niemann, vielen Dank für die Einladung. Die Kraftgruppe ist ein ostwestfälisches Maschinenbau- und Automatisierungsunternehmen. Wir kommen hier aus Riedberg, wie Sie eben sagten, genauer gesagt aus Riedberg, Mastholte Süd. Wir sind hier an der Lippstädter Straße. Ich erwähne das deswegen, weil Lippstädter Straße früher eine Hauptverkehrsstraße gewesen ist und das Unternehmen hier mal als Hufschmiedebetrieb gegründet worden ist. Und wir betreiben oder wir haben auch noch eine intakte Schmiede hier in unserem heutigen Museum.
Oh, tatsächlich. Ja, also man hat schon die etwas ländlichen Vibes, wenn man hier rausfährt, auch durchaus.
Und das ist auch gut so. Und wir kommen wie die meisten Unternehmen hier aus der, ich sag mal, aus dem erweiterten landwirtschaftlichen Umfeld. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich hier in der ganzen Gegend, in ganz Ostwestfalen, die Möbelindustrie ganz gut etabliert und die suchte eben zunehmend nach technischen Lösungen, um das, was früher im Handwerk passiert ist, heute würde man sagen automatisiert, früher würde man sagen mit einfacher Transporttechnik bestückt oder einfacher Maschinentechnik bestückt, auszustatten. Und das haben wir dann zunehmend gemacht. Aus diesem Bereich kommen wir. Und das ist auch noch heute eine der vier Divisionen, die wir hier bedienen. Und jetzt schränke ich mal eine etwas längere Brücke. 2025 sind wir ein Unternehmen mit etwa 700 Mitarbeitern, 90 Auszubildenden und Studenten, also eine sehr hohe Ausbildungsquote, sind zwar, was das Alter des Unternehmens angeht, sehr alt, wie ich eben sagte, aber was das Durchschnittsalter der Mitarbeiter angeht, relativ jung, sind so 36 Jahre im Schnitt hier im Unternehmen. Und wir bauen eben große Fertigungsanlagen, automatisierte Fertigungsanlagen für eine Reihe unterschiedlicher Industrien. Möbel sagte ich eben schon, das nennen wir Möbel und Logistik, ist ein Bereich. Der zweite Bereich, den nennen wir Bauelemente, wozu zum Beispiel Fußböden oder Dämmstoffe gehören, also auch plattenförmige Werkstoffe, die wir bearbeiten, profilieren, sägen, verpacken. Der dritte Bereich wäre der Bereich Türen und Zargen. Das ist für uns der größte und auch wichtigste Bereich. Vor allen Dingen dort die Innentüren und Zargen, wo wir eine ganz gute Marktstellung haben. Und der vierte und in den letzten Jahren am stärksten wachsende Bereich ist der Bereich der Verpackungstechnik, der nachhaltigen Verpackungssysteme, wo wir eben aus einem Material, meist Pappe, in Losgröße 1, also sehr individuell auf das Produkt abgestimmt, Verpackungslösungen herstellen. Das sind die vier Bereiche, die vier Divisionen nennen wir das, Unternehmensbereiche, die wir hier bedienen.
Sehr eindrucksvolles Bild. Ich habe das gesehen ja in der Halle, eine Maschine, die aufgebaut wurde, die Pappe erst auf der Rolle zu sehen, dieses gigantische Ding. Dann läuft es durch diese magische Straße hindurch, wo sich alles Mögliche bewegt und am Ende kommt es individuell verpackt auf der Palette an, schön sortiert. Also wirklich ein komplexes Produkt. Würden Sie sagen, das ist auch so das Hauptalleinstellungsmerkmal von Kraft, solche komplexen Dinge auch bauen zu können?
Ich glaube, da gibt es vielleicht zwei, drei andere Sachverhalte auch noch, womit wir vielleicht nicht ganz alleine sind. aber wo wir uns bemühen, das gut zu machen, vielleicht auch besser als der ein oder andere. Das eine, was Sie sagten, ist eben das sehr kundenindividuelle. Das zweite ist, dass Sie bei uns die Lösung allgemein, wie nennen das, aus einer Hand kriegen. Das heißt, dass die entscheidenden Bereiche der Werterbringung bei uns und mit unseren eigenen Mitarbeitern im Allgemeinen stattfinden. Das ist für uns auch ein entscheidender Parameter für die eigene Wertschöpfung.
Ja.
Und das Dritte ist die enge Verzahnung zwischen Mechanik, Verfahrenstechnik auf der einen Seite und Automatisierungstechnik auf der anderen Seite, was vielleicht für ein Unternehmen unserer Größe und Struktur etwas außergewöhnlich ist, dass die Bereiche miteinander so eng verzahnt sind. Aber für uns ist eben auch der Bereich der Automatisierungstechnik, der Steuerungs- und Automatisierungstechnik ganz, ganz entscheidend in der Werterbringung. Wir sagen mal etwas vielleicht plakativ, der Programmierer ist der Letzte, der die Baustelle verlässt. Und es ist auch derjenige, der Kundenzufriedenheit herstellen kann. Und wenn es nicht gut läuft, das Gegenteil davon tut.
Mhm.
Und ja, das ist eben ein Bereich, den wir selber abdecken wollen und wo wir uns nur in Ausnahmefällen auf externe Unterstützung verlassen wollen.
Auf Programmierer kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht einmal kurz zu Ihrem Werdegang. Wo kommen Sie so her? Wie sind Sie bei Kraft gelandet? Das ist ja auch keine ganz alltägliche Story, sage ich mal.
Also ich bin gebürtiger Paderborner, da komme ich her, wenn das die Frage ist.
Nee, ich dachte eigentlich mehr so inhaltlich in der Branche, Unternehmen.
Und bin von meiner Ausbildung eigentlich Molkereifachmann und habe darauf nach der Berufsausbildung Lebensmitteltechnologie studiert.
Das führt nicht zwingend in den Maschinenbau irgendwann.
Kann aber, weil industriell verarbeitete Lebensmittel eben auch mit Maschinen verarbeitet werden. Und das ist auch das, was ich dann gemacht habe. Ich habe über 20 Jahre lang bei einem größeren deutschen börsennotierten Maschinenbauunternehmen, bei der GEA Group, gearbeitet in ganz unterschiedlichen Funktionen im Inland und auch viele Jahre in den USA. Und habe dort die letzten Jahre im Vorstand verbracht und kenne den Altinhaber von Kraft Maschinenbau, den Verändernd Kraft aus einer privaten Verbindung. Hörte dann seinerzeit davon, dass hier potenziell ein Generationenwechsel ansteht. Und so sind wir beiden, wir kannten uns wie gesagt privat schon zusammengekommen und haben uns letztlich darauf geeinigt, dass ich das Unternehmen von Verändernd Kraft übernehme. Ich muss sagen, ich wohne hier auch in der Gegend, das macht einiges einfacher und bin natürlich jetzt dem Verändernd Kraft, der heute noch im Unternehmen ist, auch etwas außergewöhnlich, dankbar dafür, dass er mir die Möglichkeit seinerzeit eröffnet hat, aber ich glaube, es war auch für mich ein mutiger und ein guter Schritt und das ist ein abendfüllendes Programm, was da alles so passiert ist und wie das passiert ist, aber ich würde mal sagen, einen großen Strich gezogen, ist das toll, dass das so ist.
Ja, ist nicht ganz das Kernthema unseres Podcastes hier, von daher werde ich jetzt mal nicht weiter fragen, obwohl ich neugierig bin, aber ich finde den Hintergrund schon wichtig, auch für die Dinge, die wir gleich besprechen, dass es schon noch ein inhabergeführtes Unternehmen ist, dass Sie mit eigenem Fell hier drin sind, wie man so schön sagt, und aus diesem Hintergrund heraus ist es natürlich besonders spannend, wie Digitalisierungsthemen eingeordnet werden, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden, wie Zielvorgaben gemacht werden, etc. Bevor wir zu dem Digitalisierungsbereich kommen, wäre es für Sie möglich, die Unternehmensstrategie in einem Satz zusammenzufassen, gerade von Kraft? Gibt es da sowas wie die eine Hauptparole, die man so gerade sagen kann, was wir hier tun?
Also wir bauen große, integrierte, vollautomatisierte Fertigungslinien für eine Reihe unterschiedlicher Industrien. Wir bauen die nicht nur, sondern wir begleiten dann auch die Maschinen über den ganzen Lebenszyklus. Und das ist unser Geschäft und das wird es auch bleiben. Jetzt wird das länger als ein Satz. Damit wir das ordentlich tun können, brauchen wir von ganz vorne, von der Konzeptionierung bis die Anlage nicht mehr betrieben werden kann, Möglichkeiten, Instrumente, Tools, und da spielt Digitalisierung eben auch eine große Rolle, die Kunden und uns optimal begleiten können, um eine bestmögliche Performance der Maschine über den ganzen Lebenszyklus sicherzustellen. Und das ist ein ganz zentrales Thema.
Und ein sehr holistischer Ansatz. Da geht eben nicht nur vom Verkauf über die Konstruktion mit digitalen Mitteln bis zur Inbetriebnahme und dann auf Wiedersehen, sondern er geht auch noch über den Servicebereich, er geht über die Aufrüstung, die Umrüstung, die Rücknahme, den Wiederverkauf bis hin zur Dekommissionierung am Ende irgendwann. So,
ja.
So sehen Sie das. Auch komplett ein nachhaltiger Prozess soll das ja sein.
Ne? Ja, also man kann sich das vielleicht so vorstellen. Normalerweise, wenn Sie ein Produkt kaufen, in unserem Fall eine Maschine oder eine Fertigungslinie erwerben, dann werden Sie zum Auslieferungszeitpunkt den bestmöglichen Zustand der Maschine haben und ab dann geht es bergab.
Gut, naturgemäß, ja.
Und wir sind eigentlich der Meinung, warum muss das so sein? Muss das nicht eher andersrum sein? Mhm. Können wir nicht dann, wenn wir die Maschine optimal begleiten, es erreichen, dass dem Kunden immer zusätzliche und bessere Informationen zur Verfügung gestellt werden, damit die Maschine vielleicht sogar immer besser performt? Weil eins ist klar, mechanisch haben diese Maschinen von uns und auch von vielen anderen eine Lebenserwartung, die ist sehr, sehr hoch. Mit anderen Worten, mechanisch gibt es sicherlich Verschleißteile, aber gibt es keine Notwendigkeit, diese Maschine nach 10 Jahren zu ersetzen. Das sind andere Dinge. Und wenn wir es den Kunden, unseren Kunden ermöglichen können, wie gesagt, diese Maschine optimal und vielleicht so als Idee immer besser, aber vielleicht als realistisches Ziel mindestens mal gleich gut über einen langen Zeitraum zu betreiben, dann ist das sicherlich ein Thema, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Wie kommt das an, dieser Gedanke bei Ihren Kunden? Also es könnte ja auch auf die Erwartungshaltung treffen, ja warte mal, wir haben ja eine Maschine hier bestellt, es gibt klare Spezifikationen, die sind dann zum Übergabezeitpunkt eingehalten worden. Das ist ja auch das Mindeste, was wir verlangen können. Und dann hat das ja auch bitte schön fertig zu sein. Ist etwas, was uns sogar in der Softwareentwicklung so passiert, wo man vielleicht noch am ehesten sagen könnte, ja, aber das ist ja nicht die Natur eines Softwareproduktes, dass es dann fertig ist und so stehen bleibt für 10 Jahre, sondern es ist ja eigentlich gerade die Stärke, dass man es weiterentwickeln kann, was mir bei der Maschine rein hardwaremäßig erstmal noch schwieriger zu sein scheint. Von daher, ja, meine Frage, wie kommt dieser Gedanke bei der Kundschaft an, dass man sozusagen weiterentwickelt dieses Produkt, was man geliefert hat, wenn es schon ausgeliefert ist? Ist da schon komplette Bereitschaft dafür da, sich darauf einzulassen?
Ich will mal die Frage etwas anders beantworten, als Sie sie jetzt gestellt haben. Wenn Sie ein elektronisches Device, ein iPhone erwerben, kaufen, mieten, was auch immer, dann kriegen Sie da permanent Verbesserungen aufgespielt. Die bekommen Sie vielleicht gar nicht mit, die darauf jedenfalls einzahlen sollen, dass das Gerät lange gut funktioniert. Dass das nicht sehr lange gut funktioniert, hat das andere Gründe. Aber das könnte es eigentlich. Und nichts anderes machen wir. Wir liefern Maschinen oder automatisierte Linien, die mit Tausenden von Sensoren und Antrieben ausgestattet sind. Und den absolut perfekten Grad der Performance, den wird man nie erreichen. Aber man kann ja, indem man die Maschine immer besser versteht, und dazu gibt es Instrumente, dass wir da hinkommen können, es schon erreichen, dass man wesentliche Parameter der Maschine auch ständig verbessern kann. Und diese Idee kommt bei unseren Kunden gut an. Die kommt auch deswegen gut an, weil ja die Rolle des Bedieners an diesen großen Maschinen sich auch im Laufe der Jahre stark verändert hat. Unsere Kunden haben an vielen Stellen große Herausforderungen, qualifiziertes Personal zu finden, was diese Maschinen bedienen kann. Und deswegen sind die Instrumente, die wir unseren Kunden sozusagen elektronisch an die Hand geben können, um Maschinen gut zu verstehen. Und das geht über Predictive Maintenance weit hinaus. Die sind schon sehr wertvoll, weil natürlich ist es so, wenn Sie kleinere Maschinen haben, die auch weniger komplex sind und gleichzeitig sehr gut geschultes, langjähriges Personal an den Maschinen haben, dann sind unter Umständen eine Menge der Dinge, an denen wir heute arbeiten, ja auch gar nicht so notwendig. Aber wenn wir auf der einen Seite Konsumenten haben, an der einen Seite des Spektrums, die es immer individueller haben wollen und auf der anderen Seite hochverkettete, automatisierte Anlagen haben wollen und kaum noch Menschen finden, die diese Maschinen auch bedienen wollen, dann müssen wir ja diese scheinbare Diskrepanz irgendwie brücken. Und das ist das, was wir versuchen.
Ja, okay. Setzt voraus, dass Ihr Kunde dann letztendlich auch bereit ist, mitzuspielen, ne? Auch zu interagieren. Also der Unterschied zu einem iPhone ist ja noch, da bin ich halt wirklich sehr in der Konsumentenhaltung und erwarte im Wesentlichen so kleine Upgrades, die für alle irgendwie gleich sind. Aber bei Ihnen findet ja auch ein hohes Maß an Individualisierung statt. Das heißt, der Kunde muss geöffnet sein, mental dafür, dass er auch Daten hergibt, dass er mitspielt ein Stück weit und vielleicht auch Feedback gibt und all diese Dinge gehören dann ja auch dazu. Ne? Und seine Leute mit ausbildet entsprechend, die müssen ja auch auf dem Laufenden bleiben.
Das ist selbstverständlich der Fall. Ja. Also und ich meine, für uns ist es auch Realität, dass nicht jeder Kunde das kann, will oder möchte.
Und auch Kunden sind unterschiedlich.
Muss
man ihnen zugestehen, ja.
Und das sind ja auch, ich sag mal, lediglich Services und Dienstleistungen, die wir anbieten. Die muss man ja nicht in Anspruch nehmen. Mhm. Wir glauben, dass das von Wert ist, aber natürlich ist eine gewisse Öffnung des Kunden nicht nur für diesen Sachverhalt, sondern auch technisch eine gewisse Öffnung da notwendig, sonst funktioniert das nicht. Das ist schon richtig.
Als wir in einem Workshop zusammengesessen haben, ging es um die Gestaltung eines digitalen Produktes, eines Services, den Kraft anbieten könnte, möglicherweise in der Zukunft. Das war zu durchdenken. Ich weiß noch, wie Sie dann sehr früh in einem Workshop, als wir noch kurz nach der Vorstellungsrunde waren, gesagt haben, ich möchte auf keinen Fall auf Teufel komm raus digitalisieren in der Art, dass wir einfach Insellösungen einschaffen, noch ein Tool kaufen, irgendwie in diesem großen Digitalisierungsstreuselkuchen noch so einen Krümel hinzufügen. Und dann haben wir wieder irgendetwas, was erstmal schön aussieht, was aber im Gesamtprozess nicht miteinander funktioniert. Könnt ihr das nochmal aus Ihrer Sicht so ausführen, aus der Unternehmersicht? Sprach auch schon so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass das die Erfahrung ist, die Sie bisher gemacht haben, aber zumindest ein Risiko, was Sie gesehen haben, dass das aus dem Ruder laufen könnte.
Ja, ich denke mal, man kann das aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist, wir müssen, das ist mal ganz offenkundig, wir müssen bei Digital- oder Softwareprodukten, die wir einsetzen, schon auch immer schauen, dass bei der Vielzahl der Instrumente, die wir hier heute nutzen, dass es da eine Kommunikation der einzelnen Produkte miteinander gibt.
Rein so. Auf der Datenebene erstmal.
Genau, Weise, ne? Das ist rein technisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich denke, dass wir gut beraten sind, die Dinge, die wir erreichen wollen, erstmal selber zu durchdenken und selber gut zu verstehen, was wir konkret als Ziel anstreben, bevor wir jetzt glauben, dass die Installation einer Excel-Datei uns Probleme löst. Und das ist mir sehr wichtig, dass es auch ein gemeinsames Verständnis, um nicht zu sagen Commitment unter den handelnden Personen gibt, dass wir diese Ziele ordentlich definieren, festlegen und uns auch dazu wirklich vereinbaren. Und als dritten Punkt würde ich vielleicht auch noch ergänzen wollen, und das ist jetzt gar nicht eine reine Software-Fragestellung oder Digital-Fragestellung, wenn wir uns zum Einsatz neue Instrumente entscheiden oder Werkzeuge entscheiden, dann gucken wir schon auch immer darauf, mit wem machen wir das denn jetzt auch? Und zwar jenseits einer wirtschaftlichen Fragestellung. Denn das sind ja mal Weichenstellungen und da wollen wir recht sicher sein, dass wir die Partner, mit denen wir dann zusammenarbeiten dürfen, dass es die in 2, 3, 4 oder 5 Jahren auch noch gibt. Und auch das ist vielleicht ein Seitenaspekt, das ist auch kein reines, wie gesagt, Digitalisierungsthema, das ist generell ein Thema, aber an der Kante eben auch.
Ja, also ich hätte es gleich nochmal in einer separaten Frage aufgemacht, weil ich finde, es ist gar nicht so ein Seitenthema, sondern eigentlich ist es ja so, auch so, wie Sie auf den Lifecycle der Maschine, der Anlage, der Linie schauen, die Sie dann ausgeliefert haben. Genauso müssen wir ja auch, wenn wir verantwortungsbewusst und nachhaltig für unsere Kunden etwas tun, auf die Software drauf schauen, weil da ist ja das Gleiche. Wir haben den Auslieferungszeitpunkt, es gibt den Zeitpunkt der Abnahmeunterschrift und dann läuft es aber, dann muss es betrieben werden. Und das heißt nicht nur, dass man aufpasst, dass die Festplatte nicht vollläuft und die Software hin und wieder mal einen Fehlerfix braucht, sondern das heißt natürlich auch, dass sie sich weiterentwickelt. Und dass die angepasst werden muss, dass neue Schnittstellen dazukommen, weil die Gesamt-IT-Landschaft sich ändert. Und da muss natürlich Antworten dafür da sein, wie bildet man das ab. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, da will ich keinen Vortrag halten. Aber das gehört natürlich auch zum Programm. Ich finde das eine sehr wichtige Frage und auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch schon vorgibt, was im Projekt passiert. Das ist Projektinhalt. Der gehört dazu. Man muss irgendwie auf diese Phase ja schon hinarbeiten. Was ich in dem Workshop sehr schön fand, war, dass wir es mit dieser Vorgabe, ich möchte diese Insel nicht haben und ein Tool alleine irgendwo zu installieren, löst uns hier noch kein Problem und schafft noch keinen Wert an sich. Das hat einen sehr guten Rahmen für uns gegeben, dass wir etwas rauszoomen konnten und konnten uns für den Anwendungsfall, über den wir nachgedacht haben, tatsächlich den ganzen Bogen spannen, von Anfang bis Ende, auch über alle beteiligten Mitarbeiter bei Ihnen, also über alle beteiligten Organisationseinheiten, die verschiedenen Menschen, die damit arbeiten, die verschiedenen Jobs, die sie zu erledigen haben. Und eigentlich war es dann eher schon fast so ein Abfallprodukt auf der technischen Ebene zu sehen. Dieser Kollege arbeitet in System A, da sind Daten drin und der dann in System B und irgendwie müssen diese Daten rüberkommen. Also das war ein wunderbares Beispiel dafür, wie diese Top-Down-Sichtweise da drauf uns dann sozusagen schon vorgibt, wie eine Softwarelösung dann aussehen kann, wenn man sie baut. Das, ja, finde ich wirklich stark. Wir wünschen uns das eigentlich immer so klar, lehrbuchartig schon fast. Oft ist es eher so, dass es sich so ein bisschen von unten entwickeln muss und dass wir dann sozusagen pushen aus der Erkenntnis heraus, schau mal, wie umfangreich deine technische Landschaft hier ist, wie viele Schnittstellen da sind. Wir können ja nicht einfach irgendwas daneben stellen, sondern wir müssen das jetzt integrieren und darum müssen wir dich jetzt leider belästigen, lieber Kunde, und dich fragen, wie sieht denn dieser Gesamtprozess aus und was ist dein Ziel dann als Unternehmen? Das ist bei Ihnen dann mal andersrum gekommen.
Hat bei uns vielleicht aber auch, mindestens an einer Stelle, auch nochmal eine etwas andere Dimension als bei anderen Unternehmen. Wir haben uns in den letzten 10 Jahren hier verdreifacht, vervierfacht etwa. Und mit der Größe müssen wir uns ja immer wieder neu, so ein Stück weit neu organisieren. Und das Unternehmen häutet sich ja die ganze Zeit. Und genau an der Kante müssen wir auch aufpassen, dass die Systeme, die Tools, die Werkzeuge, die wir einsetzen, dass die auch skalierbar sind, dass die miteinander sprechen, dass wir da ein bisschen ganzheitlicher drauf gucken. Denn ansonsten haben wir hier ganz viel Stückwerk und verlieren wirklich das große Ganze aus dem Augen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht für ein Unternehmen, was so einen Wachstumskurs hat, wie wir das in den letzten Jahren hatten, dass wir das eben mit im Blick behalten, dass wir gut genug verstehen, an welchen Stellen sind solche Sachverhalte wichtig.
Ja. Ich nenne das auch immer gerne die digitale Unternehmensarchitektur, die man da im Auge behalten muss, ne? Und das ist eine Frage dann nicht nur der Systembezeichnung und der technischen Schnittstellen, sondern auch, dass man weiß, welche Fähigkeiten im digitalen Raum in welchen Systemen vertreten sind. Manchmal sind sie auch redundant da oder überschneiden sich unglücklich. Also das wird eine umfangreiche Landkarte eigentlich, wenn man sie mitschreibt. Und da muss man gedanklich dann auch noch das Organisatorische drüber legen. Das haben wir ja auch gesehen. Teile dieses Wachstums sind bei Ihnen ja auch durch Verschmelzung mit anderen Unternehmen gekommen, Zukäufen oder wie auch immer. Da sieht man eben auch, dass Funktionen ja doppelt vorhanden waren und jetzt zusammengeführt werden und unterschiedlich betrachtet werden möglicherweise von den verschiedenen Menschen, die beteiligt sind. Und das gilt es dann ja auch zu vereinheitlichen und das dann auch wieder in so einer digitalen Bebauungskarte sozusagen abzubilden. Das ist gar keine ganz einfache Aufgabe. Ich finde auch, das ist wieder, da sind Sie wieder ein bisschen ein leuchtendes Beispiel. Ich möchte Sie nicht so sehr loben. Ich muss gleich nochmal kritische Fragen finden hier irgendwo. Aber das ist wieder ein leuchtendes Beispiel dafür, wie wir es eigentlich gerne haben, dass das bewusst wahrgenommen wird, weil man ansonsten schnell den Überblick verliert und eigentlich auch nicht entscheidungsfähig ist, ehrlich gesagt, wenn man diese Karte nicht vor Augen hat. Und wenn man nicht weiß, an welchen Stellen man zuerst arbeiten muss, ist es erst das Organisatorische oder ist es erst die Technik? Müssen wir eine Technik bauen, damit wir damit ein bisschen experimentieren können? Das ist manchmal der richtige Weg, aber man muss natürlich auch darauf achten, dass es keine Sackgasse ist oder dass man in die völlig falsche Richtung läuft damit.
Naja, aber auch wir befinden uns ja ständig, was diese Dinge gibt, auf einer Lernkurve. Ja? Also Sie haben eben angesprochen, dass wir auch Unternehmen erworben haben, das haben wir tatsächlich gemacht. Ja. Und die Art und Weise, wie wir da eine Zusammenführung der Unternehmen, Verschmelzung am Ende betrieben haben, ist auch ganz anders gewesen, als wir das uns am Anfang mal gedacht hatten. Auch in dem Bereich, den Sie erwähnt haben. Wir arbeiten heute hier in einem System zusammen, auch auf der, sagen wir mal, Software-Seite, in einem, auf der ERP-Systemseite, in einem System zusammen. Das war ursprünglich gar nicht mal der Plan. Das hat sich aber hinterher als einfach für uns jetzt praktisch und beste Lösung erwiesen. Also insofern ist es nicht so, als wenn sich sozusagen bei uns von vornherein immer alles entfaltet als richtig und wir machen das dann einfach nur noch, sondern wir haben das auch erst anders angefangen und haben dann justiert. Ne?
Das wollte ich damit auch nicht implizieren, weil ich glaube, das funktioniert nirgendwo so. Ne? Wem schreibt man das jetzt zu? Eisenhower, Churchill oder sonst wem? Planning is everything, the plan is nothing. Kein Plan überlebt die erste Feindberührung und so weiter. Also das ist halt das, was ich wirklich jederzeit unterschreiben würde mit meinen eigenen Tränen. Man muss diesen Planungsprozess haben, damit man durchdenken kann, damit man Zusammenhänge erkennt. Und dann muss man einen Plan haben, den man anfängt zu verfolgen. Im Wesentlichen hauptsächlich dafür, dass man erkennt, wann man anfängt davon abzuweichen und dann sich zu fragen, warum mache ich das jetzt? Und ihn dann anzupassen. Und ich glaube, genau das ist das, was hier passiert. Es ist eben nicht so, dass uns da blindwütig eine Liste von Wunschfeatures vorgelegt wird, mit der Ansage, programmiert uns das bitte, sondern dass wir hier sehen, was auch ein bisschen anstrengend ist aus der Dienstleisterrichtung, das gebe ich auch ehrlich zu, aber dass wir schon eher gechallenged werden, damit darzulegen, wie es nun auf die Gesamtziele einzahlt und wie man in einen Prozess hineinkommen kann, der eben genau so funktioniert. Ne? Einen Plan zu verfolgen, aber dann doch flexibel zu sein hinterher Und das ist ja, je größer die Software-Systeme werden, umso größer ist dieses Vorhaben. Erstmal muss analysiert werden, bevor man anfangen kann. Ich glaube schon, dass Sie da recht weit sind hier. Und Sie haben es ja mit einer einzelnen Plattform, aber hier eine Vergangenheitsform. Das ist ja total falsch. Also Sie haben die IDA-Plattform gebaut. Ich hatte auch den Stefan Fischer schon mal im Podcast. Der hat von dieser Plattform berichtet. Da haben wir so singulär darauf geschaut. Natürlich ist auch die nicht einfach durchgezogen, fertig gemacht worden und ist jetzt im Regal und kann verkauft werden, sondern ist ja auch ein fortgesetzter Entwicklungsprozess. Wo würden Sie das einordnen, erstmal so vorweg? Ist das eher ein internes Tool, was Sie so brauchen, um Ihren eigenen Wertschöpfungsprozess hier, die Konstruktion, die Betriebnahme der Maschinen zu unterstützen? Oder sehen Sie es primär als externes Produkt, was Sie dann als Service anbieten an die Kunden?
Also sicher beides. IDA, als wir begonnen haben, IDA zu entwickeln, vielleicht sage ich nochmal zwei Sätze dazu, was IDA ist, war es eher ein internes Produkt und jetzt ist es mehr ein Kundenprodukt. Also IDA ist ein Instrument, eine webbasierte Möglichkeit, die Performance einer Maschine und einer ganzen Anlage sehr gut zu monitoren und zu verstehen, an welchen Stellen und warum Probleme auftauchen und wie man die beheben kann. Das ist in einer hochverketteten Anlage alles andere als trivial. Es ist auch nicht so wie im Auto, dass man sagt, okay, nach 20.000 Stunden muss ich einen Ölwechsel machen oder die Bremsen wechseln. Das ist sicher auch bei uns alles möglich, aber bei uns geht es ja um andere Dinge. Bei uns geht es um Durchsatz, um Verfügbarkeit. Wie gesagt, hochverkettete Anlagen, da kneift es mal irgendwo und da müssen wir versuchen zu verstehen, oder dem Kunden Werkzeuge in die Hand geben, damit er versteht, warum das so ist und wie er das beheben kann. Also das ist die Kundensicht.
An dieser Stelle verweise ich einmal auf die Shownotes. Wir werden die Folge mit Stefan Fischer verlinken, der sehr eindrucksvoll erklärt hat, wie komplex diese Zusammenhänge sind und auch wie der Prozess gewesen ist, sie herauszufinden im Laufe der Zeit und weiter zu verfeinern und dann die echten Werthebel zu finden für die Anlageneffizienz auch am Ende des Tages, ne? Und wie man sie so transportiert, dass man darauf handeln kann. Das war auch ein sehr wichtiger Faktor, um den es da geht. Ja.
Ja, angefangen sind wir allerdings als internes Tool, mit einem internen Tool. Da hieß das auch noch nicht IDA. Und da ist der Hintergrund ein etwas anderer. Wir haben bei den großen Anlagen recht lange Inbetriebnahmezeiten und gegen Ende der Inbetriebnahmezeit gibt es häufig Diskussion mit dem Kunden darüber, wer hier noch was wie zu tun hat. Und wir wollten unseren Kunden und uns ermöglichen, dort mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen und uns ein Werkzeug zu schaffen, was uns ermöglicht, auseinanderzuhalten, ob denn jetzt nun das Teil nicht da war, Klammer auf, Kundenverantwortung, oder ob jetzt nun der Antrieb defekt ist, Klammer auf, Lieferantenverantwortung. Und damit auch, und zwar nicht um Fingerpointing zu machen, sondern einfach um Transparenz im Prozess zu schaffen und um am Ende des Tages die Betriebnahmezeiten möglichst kurz und schlank zu halten. Natürlich genau die gleiche Methodik auch dafür geeignet ist, im laufenden Betrieb und nach der Abnahme den Kunden Informationen zu geben, die dem Kunden wiederum ermöglichen, die Anlage optimal zu betreiben, ist dann auch vielleicht ein bisschen mehr als ein Abfallprodukt, aber ist die logische Konsequenz aus dem vorhergesagt.
Was wiederum auch voraussetzt, dass man einen sehr offenen Blick durch die Welt geht und darauf schaut und das auch bemerkt. Ne? Also das ist ja durchaus auch nicht der Regelfall, dass alle immer so direkt wahrnehmen, auf welchen Schätzen sie da sitzen. Und dann auch noch investieren in die Weiterentwicklung in dieser Richtung. Und das, also ich kann es ungefähr hochrechnen, weil ich aus der Branche komme, wenn ich mir anschaue, was sie da jetzt haben und die Zeiträume sehe. Ich möchte jetzt keine Zahlen von Ihnen hören, aber das ist ja nichts, was man eben aus der Portokasse macht, sondern das ist ja eine wirklich große Investitionsentscheidung, in so eine Richtung reinzugehen. Auf welcher Basis haben Sie die getroffen? War das komplett als Businessplan durchgerechnet? Wenn ja, wie gehen Sie damit um, dass dann doch neue Aspekte dazukommen im Laufe der Zeit, die diesen Plan verändern?
Ja, es gab schon einen Businessplan. Ob das jetzt alles akademisch bis auf die letzte Nachkommastelle durchgerechnet ist, das war nicht so und das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist allerdings schon, dass wir uns im Vorfeld bei wesentlichen Investitionsentscheidungen ein gutes Bild darüber machen, warum wir investieren, wie wir investieren und wie wir unser Geld damit wieder verdienen wollen. Und genauso wichtig ist es, dass die handelnden Personen bei uns im Hause, die mit dem Projekt betraut sind, das auch wissen, anerkennen und das auch als Ziel mitnehmen. Also insofern ist ein Businessplan, hat es gegeben. Ich denke aber, dass das für ein Unternehmen oder für ein Geschäft, wie wir das betreiben, ohnehin, in welcher Form auch immer, erforderlich ist, sich mit solchen Methoden und Instrumenten auseinanderzusetzen. Dann stellt sich nur noch die Frage, mache ich das selber oder nutze ich etwas, was es bereits gibt? Und damit haben wir uns intensiv auseinandergesetzt und haben am Markt, als wir damit begonnen haben, leider nichts gefunden, was uns in die Situation versetzt hätte, das abzubilden, was wir erreichen wollten. Und deswegen sind wir mit einem Partner, mit einem externen Dienstleister, den wir zwischenzeitlich auch erworben haben, haben wir damit begonnen, IDA zu entwickeln. Der Rest ist dann Geschichte.
Ja. Die noch geschrieben wird im Augenblick.
Ja,
ne? Das
ja,
geht ja auch noch weiter. Sie haben eben fast am Rande erwähnt, die Transparenz, also den Businessplan, auch den handelnden Personen, zumindest insofern offen zu legen, wie sich die Ziele daraus ergeben. Auch das ist meiner Erfahrung ein wirklich entscheidender Faktor, denn die einzelnen Personen sind normalerweise sehr bestrebt, im Sinne des Unternehmens zu arbeiten und auch so einen Plan dann zu verfolgen. Leider wird es oft gar nicht so kommuniziert. Das sehen wir gar nicht so selten in den Softwareprojekten. Das gestartet wird, es gibt ein Budget, es gibt ein Lastenheft, es gibt vielleicht auch noch Projektziele und dann laufen alle irgendwie los und wissen eigentlich gar nicht, woraus das abgeleitet ist und wie man möglicherweise innerhalb des Projektes, wenn man Dinge anders tut, dieselben Ziele oder sogar noch mehr erreichen könnte mit einer höheren Effizienz oder einer kürzeren Zeit. Von daher würde ich das hier auch gerne nochmal hier in die Hörerschaft rausschicken. Ich halte das für sehr gut. Also vielleicht ein bisschen weniger komplex machen, diesen Plan, und wohlweislich damit umgehen, dass er nicht die Zukunft vorhersagt, aber dass es der Wirkmechanismus ist, den man erreichen möchte. Und dann kann man halt konstruktiv auch mit Veränderungen umgehen. Wie hat die Zusammenarbeit so funktioniert aus Ihrer... Oh, das ist jetzt vielleicht für die Frage ein bisschen weit. Ich möchte nicht, dass Sie schmutzige Wäsche waschen oder so, aber es ist ja schon eine andere Art von Unternehmen als ein Maschinenbauer, ne? So ein Digitaldienstleister, Softwareentwicklungsbude, darf ich sagen, bin ja selber eine. Die Leute ticken ja doch ein bisschen anders vielleicht als ein Maschinenbauingenieur, mit dem man hier sitzt. Dann haben wir mit Stefan Fischer auch jemanden, der diese Brückenfunktion wunderbar machen kann. Aber mal so aus Ihrer Sicht, war das eine große Herausforderung, mit dieser Softwareentwicklungsfirma zusammenzuarbeiten, oder hat sich das einfach so natürlich ergeben?
Also für mich persönlich war es keine große Herausforderung, aber ich habe ja natürlich auch nicht die täglichen Berührungspunkte.
Ja, aber die Leute stehen dann ja bei Ihnen hier vor der Tür. Und.
Aber ich glaube, da gibt es schon, sagen wir mal, zwei Faktoren, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das am Ende gut funktioniert hat. Das eine sagten Sie eben, dass wir bei uns Menschen im Unternehmen haben, die diese Brücke zwischen der Art und Weise, wie wir arbeiten, vorgehen, und die Art und Weise, wie so ein Startup ist das ja, arbeitet und vorgeht, die das ganz gut schlagen können. Ne, die diese Brücke ganz gut schlagen können. Und das Zweite ist, dass wir anerkennen, dass ein Unternehmen wie Circle, was gar kein Büro hat, was nur mit unterschiedlichen Menschen aus Homeoffices operiert, dass wir denen jetzt auch nicht als erstes ein Kraft-T-Shirt schenken müssen und sagen müssen, jetzt kommt ihr mal jeden Tag hier nach Mastolter, nach Langenberg ins Büro und dann macht ihr genau das weiter und ihr seid hier organisatorisch folgendermaßen eingebunden und so weiter und so fort. Ne? Natürlich müssen wir zusehen bei so einer, dass die wesentlichen Dinge, die uns so umtreiben, dass die dort auch bekannt sind. Wir müssen zusehen, dass ja die Hygienefaktoren passen.
Ja.
Lohngehalt. Wir wollen die aber nicht zu anderen machen, als sie sind. Und ich glaube, solange man das anerkennt, hat das auch eine gewisse Chance auf Erfolg. Und da sind wir eigentlich sehr zuversichtlich.
Und Sie haben ja auch vor der Akquisition zusammengearbeitet.
Ja, natürlich.
Also auch in der Phase gibt es ja schon Potenzial für Missverständnisse. Man kann nicht gut zusammenarbeiten. Es stoßen vielleicht zu unterschiedlichen Mentalitäten aufeinander. Aber das ist in der Phase schon so gut zusammengekommen, dass sie dann gesagt haben, okay, da sehen wir ein Bild, da kann die
Akquisition... Ja, das geht ja in beide Richtungen. Ne? Ja, ich fand das gut, aber it takes two to dance tango. Ich glaube, die fanden es auch ganz gut.
Offensichtlich.
Sonst wären wir heute nicht zusammen. Und das, ich sag mal so ganz profan, gelingt das ja am besten, wenn Menschen versuchen, auf Augenhöhe miteinander zu agieren und mal gegenseitig sich im ersten Gang nicht gänzliche Inkompetenz unterstellen. Und wenn sie, das ist ja schon mal was. Und wenn wir das so erreichen, dass wir da ordentlich miteinander umgehen, wenn es Probleme gibt, die ordentlich vernünftig artikulieren und die zu lösen, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter.
Das finde ich einen wunderbaren Aufruf für Maschinenbau- und Softwareunternehmen, die versuchen zusammenzuarbeiten. Und es geht in beide Richtungen. Softwareunternehmen sollten nicht Maschinenbauern die komplette Inkompetenz in allen Software- und IT-Themen unterstellen. Und im Umkehrschluss sollte man den Software-Dienstleister möglicherweise auch nicht als rein Programmiertrottel betrachten. Und da können wunderbare Dinge passieren. Finde ich schön, dass Sie das hier so auch vorgelebt haben. Ja, klasse. Eben haben wir kurz gesagt, also Sie haben sich angeschaut, was es fertig am Markt gibt, sind dann auf die Individualentwicklung gegangen. Das ist jetzt wahrscheinlich die komplette Liste der Dinge, die gefehlt haben. Wäre zu lang, aber kann man das in wenigen Sätzen zusammenfassen? Also es gibt ja einen großen Markt an fertigen IoT-Plattformen, die versprechen, hier stöpsel mich an. Du bezahlst, wie du es benutzt, skaliert alles wunderbar, das ist die Anfangsinvestition, ist viel überschaubarer und dann kannst du ein paar Sachen zusammenklicken und dann hast du ein Tacho und eine Kurve auf dem Bildschirm. Das gibt's, das funktioniert. Warum hat das nicht gereicht?
Weil wir keine Einzelmaschinen bauen, sondern verkettete Anlagen. Für Einzelmaschinen finden sie das. Für verkettete Anlagen finden sie das etwas weniger. Ein Punkt. Zweiter Punkt ist, dass für uns die Kombination der, ich möchte mal sagen, rein technisch zu erfassenden Sachverhalte mit einem Domain-Know-how, also einem Wissen um das Produkt, was wir hier verarbeiten, was ist das für ein Holzstück, auch sehr wichtig ist. Und das fließt ja auch ein. Und sowas haben wir im Markt auch nicht gefunden. So, das waren die beiden Dinge, die uns dort bewogen haben, uns in der Art und Weise, wie wir es getan haben, externe Hilfe zu bemühen. Und einen dritten Punkt möchte ich da vielleicht auch noch nennen. Das ist ja bei Investitionsentscheidungen häufiger mal so. Natürlich wollen wir, dass Dinge, wenn wir sie, Innovationen, die wir anstoßen, Investitionen, die wir tätigen, dass das auch alles funktioniert. Aber wir müssen uns natürlich auch mal die Frage stellen, was machen wir denn, wenn das nicht funktioniert? Weil das wissen wir ja vorher nicht. Und die Möglichkeit, dass wir da etwas Gutes machen können und auch selber was Gutes machen können, gegenüber dem, was wir investiert haben, uns schien das in guter Balance zu sein. Ja? Mit anderen Worten, wenn es nicht funktioniert hätte, hätte es uns auch nicht umgebracht. Okay. Und das können sie auch nicht jeden Tag machen, sowas, wenn es dann so wäre.
Dann bringt es einen irgendwann um, ja.
Aber ab und zu müssen sie es auch machen, weil so entsteht natürlich auch Fortschritt und Innovation, ja, das ist ja ganz klar. Denn wir wissen nicht immer Anfang des Weges, wie die Reise zu Ende geht. Und das wussten wir hier auch nicht so richtig.
Das heißt, es gibt zwar den Businessplan, der plausibel aussieht und plausibles Szenario, wie alles gut werden kann nach der Investition. Aber Sie haben es auch in dem klaren Bewusstsein gemacht, es kann auch genauso gut schief gehen. Und am Ende des Tages haben wir zwar was gelernt und spannende Sachen getan, aber es wird sein Geld möglicherweise auch nicht verdienen. Und das ist die Unternehmerentscheidung gewesen, es trotzdem zu tun und da einzusteigen.
Also nach meinem Verständnis ist das ja auch so ein bisschen das Wesen eines Startups. Ja, also Sie wissen den Ausgang, Sie haben sogar eine relativ hohe Chance, dass das nicht funktionieren könnte. Und ich möchte mal sagen, wir deutschen Maschinenbauer haben ja immer den hehren Wunsch, dass alles unangreifbar funktioniert und haben ja mit der Implementierung von Software-Tools gelernt, dass das nicht der Fall ist. Ne, haben damit hier jahrzehntelang gelebt, dass Rechner abstürzen und dass da irgendwelche Dinge passieren, die wir nicht verstehen, das würde bei uns ja mechanisch gar nicht toleriert werden, dass das so ist. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, das ist ja auch alles ganz anders, aber gleichermaßen ist es ja so, das sage ich mal so als Vergleich, warum muss Siemens mit Startups zusammenarbeiten, haben die nicht genug Ingenieure, die auch was wissen und was können? Und ich glaube, das ist gerade dieser Umgang mit Fehlern, die im erwachsenen größeren Unternehmen nicht immer so gut gelingt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Und das ist ja auch ein Grund, warum man manchmal mit Startups zusammenarbeitet, weil das im eigenen Unternehmen, gerade im größeren Unternehmen, weniger gut gelingt.
Ja, dann holt man auch ein klein wenig dieser Kultur sich vielleicht ins Haus und vor allen Dingen ja die Möglichkeit, den Lösungsraum zu erweitern und nochmal was Neues auszuprobieren, ne? Herr Hüllmann, ich danke Ihnen vielmals für die Einblicke und die Reflexionen hier. Danke, dass ich da sein durfte heute.
Vielen Dank für den Besuch, Herr Niemann.
Das war Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.